willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Du kennst sie sicherlich auch, diese typischen Tut-nix-Begegnungen auf deinen Spaziergängen. Heute in der Folge erzähle ich dir, wie ich mit diesen Begegnungen umgehe und vor allem, warum ich keine fremden Hunde wegblocke. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Also bevor wir in die heutige Folge so richtig thematisch reinspringen, muss ich noch für meine eigene Verarbeitung eine Situation von heute mit euch teilen. Ich habe mich heute so wahnsinnig blöd angestellt, so wahnsinnig unnötig und dachte mir so, ey, von außen betrachtet, hoffentlich beobachtet das keiner, aber ich habe gesehen, dass mich Leute sehen, also die Sache ist hinfällig und B, dachte ich mir aber hoffentlich, weiß niemand, dass ich mich eigentlich mit Hunden auskenne und mit Hundeerziehung auskenne. Ich bin heute meine Mittagsrunde mit der Emma gelaufen, die läuft hier total gerne einfach in die Stadt rein. Das ist irgendwie ihre neue Erfüllung momentan. Und dann wird da geschnüffelt und erkundet und entlang gelaufen. Und meine Gedanken sind auch irgendwann so in anderen Sphären gewesen, weil Emma hat mich nicht gebraucht und wir laufen so vor uns hin. Und ich war abgelenkt durch, wie gesagt, eigene Gedanken und Arbeitssachen und Vorbereitung und was noch alles so heute ansteht. Und dann kommt uns ein Hund entgegen und ich weiche noch einen Schritt mit der Emma zur Seite aus, damit sie den einfach vorbeilassen kann. Und dann hat sie danach so in die Richtung gezogen, wo der Hund halt davor entlang gelaufen ist. Und manchmal schnüffelt sie dann noch so gerne hinterher. Und dann hat sie sich aber ein bisschen vehementer in die Leine gehängt. Und ich habe mir noch so gedacht, ach komisch, dass sie da jetzt unbedingt hinschnüffeln will. Na gut. Und mich hat schon so eine Frau von vorne auf uns zukam, die hat schon so die Emma angelächelt und mich so angelächelt und hat irgendwas auch gesagt. Aber ich hatte irgendwie Kopfhörer drin und Podcast gehört. War so völlig, so wie man es nicht macht. Ich war so völlig, wie man es nicht macht, völlig mit anderen Dingen beschäftigt und gehe so einen Schritt der Emma nach. Und sie macht einfach nur Haps und frisst irgendwas, was auf dem Boden lag. So mitten, also so prettelbreit auf dem Boden lag. Einfach irgendwas, nichts Schlimmes, aber irgendwas halt. Und ich dachte mir so, ey, das kann nicht dein Ernst sein. Sie zieht ja auch noch hin, dann gebe ich dem Zug auch noch nach und dann frisst sie irgendwas. Also besser kann eine Verstärkergeschichte nicht funktionieren, ja? Also ihr wisst, was ich meinem Hund da gerade beigebracht habe. Zieh an der Leine und dann kannst du dir irgendwas einverleiben, was auf dem Boden liegt. Also richtig klasse, richtig klasse. Und die Frau hat dann noch so irgendwas zu mir gesagt, halt wahrscheinlich, was die Emma da gefressen hat. Und ich erst mal irgendwie meinen Kopfhörer rausgepult, um da irgendwie ist nicht so nur, schönen Tag noch. Und dachte mir auch so, die denkt wirklich auch, dass ich irgendwie grenzdebil bin. Und dann sind wir so weitergelaufen. Jetzt, das wird noch schlimmer. Naja, fast. Dann sind wir also so weitergelaufen und ich habe mich noch so über mich selber geärgert und was ist jetzt gerade für eine wirklich einfach, wirklich unnötige Situation war. Also die Emma hat einen guten Magen und so, da lag halt irgendwas einfach in der Stadt rum, das war jetzt nichts Gefährliches, aber man will seinem Hund ja trotzdem nicht so einen Scheiß beibringen. So. Und vor allem halt auch nicht von außen betrachtet, wie so eine völlig nutzlose Hundehalter aussehen. Naja gut, jedenfalls gehe ich also so weiter, die Emma schnüffelt wieder irgendwo, ich glaube am Schaufenster von einem Reisebüro oder sowas. Und dann liegt da ein Stück Brot, so Toastbrot, weißes Brot, einfach so ein Stückchen halt, was halt in der Stadt so rumliegt. Und ich sehe das sogar noch und denke mir so, aha, da liegt ein Stück Brot. Gott, ich traue es mich gar nicht, das auszusprechen, was mir echt unangenehm ist. Und die Emma schnüffelt daneben auf dem Boden, neben dem Schaufenster. Und für die Emma ist trockenes Brot uninteressant. Die frisst sowas nicht. Ist uninteressant für sie. Und ich beobachte das Geschehen. Und die Emma geht einfach 2 Schritte weiter, nimmt sich das Brot und schluckt es einfach sofort runter. Und ich noch so, aus. Und es war halt einfach schon viel zu tief in ihrem Rachen. Und ich dachte mir so, oh Gott, die zweite Geschichte einfach 10 Meter. Es waren einfach 10 Meter dazwischen. Ich dachte mir, es kann nicht wahr sein. Ich habe doch sogar gesehen, dass es dort rumliegt. Aber es ist halt an 364 Tagen im Jahr wirklich völlig uninteressant für diesen kleinen Terrier. Naja, Egal, egal. Sie hat sich also ihre eigene Futterbelohnung besorgt auf unserer Gassi-Runde und ich finde das ja auch unterm Strich nicht so schlimm, wenn die mal irgendwas frisst, was ungefährlich ist. Aber ehrlich gesagt war es mir schon ein bisschen peinlich, weil ich mir echt kurz dachte, oh Gott, hoffentlich hat mich niemand beobachtet. Aber ja, es sind natürlich Menschen um uns herum gewesen. Ach ja, so viel zu meiner heutigen erfolgreichen Gassi-Runde mit dem kleinen Terrier. Ist aber auch fies, wenn der Kopf so tief unten, mein Freund meinte letztens zu mir, sag mal, so schnüffeln alle Hunde immer so ausgiebig am Boden wie unserer? Ich kenne das doch anders. Nicht so, naja, halt, sie ist ja auch einfach nur, sie ist ja auch einfach nur 10 cm über dem Boden, gefühlt vielleicht ein bisschen höher. Da riecht natürlich auch alles wahnsinnig gut was und wahnsinnig schnell kommt es an ihrer Nase an. Naja, so viel dazu. So viel dazu. Dann gibt es noch kurz eine andere Sache, die ich verarbeiten muss und außerdem auch als kleine Ankündigung nutzen möchte. Man sieht ja, ich weiß, ich fange öfter solche Sätze an in meinen Podcast-Folgen, aber okay. Man findet ja sehr viel auf Social Media und so. Ich bin mal wieder über ein Video gestolpert und diesmal war es ein Video, wo ich mir echt dachte, also man schüttelt ja wirklich immer mal wieder den Kopf über Dinge. Aber in dem Fall habe ich mir so gedacht, mit welchem Selbstbewusstsein, ich war fast beeindruckt, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welcher Selbstsicherheit eine einfach nur faktisch falsche Aussage getroffen wurde. Da sitzt so ein Typ mittleren Alters, von der großen Online-Hundeschule sagt dann einfach wirklich in die Kamera, Angst, Demut wird gerne mit Angst verwechselt. Es gibt auch HundetrainerInnen, wobei ich nicht glaube, dass er gechannert hat, aber egal, es gibt auch HundetrainerInnen, die einem das versuchen zu erzählen. Das zeugt von einer schlechten Ausbildung. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Demut. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und dann blockt er noch so einen armen Hund weg, der unbedarft auf einen Futterbeutel zurennt, den er auf den Boden geworfen hat. Blockt noch diesen Hund weg, damit er zeigt, dass der Hund jetzt Demut zeigt. Aber keine Angst, ganz wichtig. Demut zeigt. Und schaut also wirklich einfach dieser Blick, dieses Selbstbewusstsein, sich da vor die Kamera zu setzen und einfach so einen Satz rauszuhauen. Es ist so krass, weil es halt zum einen wirklich null dem aktuellen Forschungsstand entspricht. Also es ist überhaupt nicht die Realität. Also es ist eine faktisch falsche Aussage, dass man Angst und Demut voneinander trennen kann zu 100%. So. Und zum anderen ist es so, dass tatsächlich auch Demutsverhalten gegenüber Menschen überhaupt gar nicht zum Ende erforscht. Also es gibt einen unsicheren wissenschaftlichen Wissensstand zu diesem Thema. Aber dieses Selbstbewusstsein, sich vor die Kamera zu und das als Werbeanzeige aufzunehmen, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen sehen und dann zu seiner Online-Hundeschule gehen, denke ich mir manchmal, also ich überlege so häufig, wie ich welchen Satz formuliere, wie viel Unterbau diese Sätze haben, wie viel ich dazu noch sagen könnte, wenn Rückfragen kommen. Also es könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel, denke ich mir echt oft, warum zerdenkst du diese Dinge so, setz dich auch einfach vor die Kamera und hau einfach so einen Satz raus. Aber gut, ja, warum erzähle ich das? Das ist die Ankündigung dafür, dass ich diese Frage Demut versus Angst in einer der nächsten Podcast-Folgen etwas näher beleuchte, aber ihr werdet es nicht glauben, ich will es einfach noch ein bisschen stärker vorbereiten und nicht einfach nur so mein Input dazu geben, auch wenn ich das durchaus natürlich machen kann. Wir haben auch schon mal im Podcast-Folgen über Demut und auch die Abgrenzung zur Angst gesprochen. Ich habe da extra noch mal reingehört. Aber ich mache es mal in einer separaten Folge und spreche da noch mal drüber. Weil das ist so, es ist einfach, ich finde es nach wie vor so krass. Es stimmt einfach so, sich zu vergegenwärtigen, wer eine Legitimation dafür finden möchte, einen Hund zu ängstigen und zu bestrafen und aversiv zu korrigieren, der wird sie finden. Und wenn die Legitimation nur erfunden ist von jemandem, der irgendwie eine große Online-Hundeschule betreibt oder gibt ja genug oder große Instagram-Accounts, man wird die Legitimation finden, weil irgendjemand wird einem passenden Satz parat legen. Das heißt, es ist einfach immer eine Sache der Überzeugung und eine Sache der eigenen Wertvorstellung, welchen Werten man denn jetzt nachstreben möchte und welche Philosophie man vertreten möchte, weil, ich meine, ihr seid hier sicherlich nicht ohne Grund in diesem Podcast. Wenn man mit dem Hund positiv und bedürfnisorientiert umgehen möchte, dann findet man Mittel und Wege, auch seine Trainingsziele zu erreichen, ohne diese harten Strafmaßnahmen. Und wenn man halt eine Legitimation dafür finden möchte, einen Hund zu strafen, dann wird man auch diese Legitimation für sich selber finden. Das ist eine Glaubensfrage, welcher Philosophie man folgen möchte. Mehr eine Glaubensfrage als, dass etwas ohne das andere irgendwie nicht funktionieren würde. Also weder sagen die Positivler, dass Strafe nicht funktioniert, weil Strafe funktioniert durchaus, wenn man Strafe richtig einsetzt, aber es gibt halt Nebenwirkungen, die scheiße sind. Und sie wird auch einfach sehr, sehr häufig super falsch angewendet. Und dann ist es eben auch eine Frage der eigenen Werte, ob man die ganze Zeit strafen möchte. Das heißt, ja, dass wir sagen ja gar nicht, dass es nicht funktioniert, einen Hund zu strafen. Andererseits wird ja doch gerne mal gesagt, dass es nicht ohne Strafe funktionieren würde, vor allem bei den Problemfällen in Anführungszeichen. Und das ist Quatsch. Also das eine wie das andere kann zum Ziel führen. Das ist eine Wertefrage eigentlich. Ja, vielmehr eine Wertefrage. Man kann durchaus aber auch wissenschaftlich herleiten, warum es mehr Sinn macht, ohne Strafe zu arbeiten, eben wegen den Nebenwirkungen von Strafe. Aber gut. Dazu gibt es auch eine andere Folge. Also auf jeden Fall eine Folge zum Thema Demut versus Angst. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de. Jetzt weiß ich, habe ich relativ lange gesprochen, aber das musste ich jetzt einmal noch kurz loswerden. Und jetzt können wir reinspringen in das Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich wie kann man denn mit Tutnix-Begegnungen umgehen, beziehungsweise ich springe eigentlich schon einen Schritt weiter, warum blocke ich fremde Hunde nicht weg, beziehungsweise warum ist es nicht, also nichts, was ich lehre, anleite und auch eben im Alltag nicht einsetze. Ich habe vor einigen Tagen ein Video auf Instagram gepostet. Das ist jetzt natürlich blöd, weil es war in einer Instagram-Story. Also es ist nicht mehr verfügbar, aber es macht nichts, weil ich erzähle kurz, um was es dabei ging. Ich war mit der Emma spazieren, mit meiner eigenen kleinen Hündin. Und wir haben einen Labrador-Rüden getroffen, der natürlich viel, viel größer ist als sie. Und es war ein relativ schmaler Weg und er ist von hinten auf uns zugerannt gekommen. Die beiden haben sich kurz abgeschnüffelt. Die Emma hat körpersprachlich relativ schnell signalisiert, dass sie sich unwohl fühlt in der Begegnung. Ich habe ein bisschen angeleitet und unterstützt. Und dann ist die Emma zu mir gekommen, in meine Richtung gekommen. Der Labi auch nochmal nachgekommen. Und dann hat die Emma mit einem beherzten Sprung Richtung Schnauze vom Labi, den einmal eine deutliche, ziemlich gut abgestimmte Ansage gemacht, woraufhin der dann eben abgedreht hat und ein Stück weggegangen ist. Und dann sind wir weitergegangen, die Emma und ich. Und ich habe dieses Video gepostet, weil ich zum einen gezeigt habe, wie Kommunikation zwischen Hunden aussehen kann, woran man erkennt, dass die Emma sich unwohl gefühlt hat in dieser Situation. Die hat sich vor allem unwohl gefühlt, wenn der Labi in ihre Analregion gegangen ist, also mit seiner Schnauze, um dort zu schnuppern und Infos zu sammeln über die kleine Maus. Da ist sie immer weggesprungen oder hat ihren Popo weggezuckt, ist mit ihrem Popo weggezuckt und wollte sich eben dort nicht beschnüffeln lassen. Ist weggesprungen und der Labi kam dann eben nochmal nach. Dann ist sie in meine Richtung gekommen, hat mich direkt angeschaut. Auch das ist ein Anzeichen dafür, dass sie Unterstützung haben möchte. Und dann eben nochmal der beherzte Sprung von ihr, um endgültig zu sagen, also auf dich habe ich gerade keine Lust. Und ich habe relativ viel gemacht, um diese Situation mit zu unterstützen. Ich habe der Emma angekündigt, dass der Labi kommt, weil sie ihn nicht gehört hat. Die hört ja mittlerweile nicht mehr gut. Und habe ihr damit ein bisschen geholfen, dass sie sich nicht erschrickt, wenn er plötzlich hinter ihr auftaucht. Ich habe sie stimmlich unterstützt. Ich habe sie auch durch Einsatz von meinem Markersignal in einem passenden Moment unterstützt. Ich habe mich auch von meiner eigenen Position so ausgerichtet, dass ich sowohl dem Labi als auch der Emma die Wege offen halte. Ich habe den Labi angesprochen aus einem ganz bestimmten Grund. Also es hilft manchmal ganz gut, den fremden Hund anzusprechen, weil der eigene Hund damit einen Moment Ruhe hat, ne? Weil eine Kommunikation ein Stück unterbrochen, ein bisschen gestört ist auf positivste Art und Weise und das eigentlich recht viel gute Stimmung macht. Also ich habe insgesamt gute Stimmung gemacht und habe eben nicht so getan, als ob jetzt hier Gefahr in Verzug wäre. Es war auch keine Gefahr in Verzug, also auf keinste Weise. Und habe das geteilt und ein bisschen darüber gesprochen und ich wusste schon, dass in die Richtung Fragen kommen werden. Ich bin ja ein kleiner Fuchs, nee, bin ich gar nicht, aber das weiß man mittlerweile, was die Leute so bewegt und umtreibt. Und natürlich kam prompt die Frage sehr, sehr häufig auch, warum ich den Hund nicht weggeschickt und nicht weggeblockt habe. Und dann habe ich zuerst so ein bisschen gegengehalten und gesagt, naja, aber die Emma hat das doch ganz gut gelöst und es ist doch auch ganz schön, dass sie Lernerfahrung sammeln kann, dass sie das lösen kann. Und dann kam aber auch noch von ein, zwei Personen, ja, aber sie ist doch extra zu dir gegangen, um sich Unterstützung zu holen. Spätestens da hättest du doch den Hund wegschicken müssen. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Und das Spannende ist tatsächlich, ich habe das vor vielen Jahren durchaus gemacht. Also ich habe vor einigen Jahren Hunde körpersprachlich weggeschickt und abgeblockt, wenn die nicht in eine Begegnung reinkommen sollten, weil ich zum Beispiel mit einem Hund gerade im Training war, wenn die mir nicht passend erschienen für meinen eigenen Hund, wenn, keine Ahnung was war. Also ich habe viele Hunde in meinem Leben, tut mir leid, das so im Nachhinein zu sagen, aber ich habe durchaus Hunde in meinem Leben schon weggeschickt und weggeblockt. Und bin da durchaus auch geübt in der Hinsicht. Aber meine Einstellung dazu hat sich total verändert über jetzt schon viele Jahre hinweg. Also ich kann mich gerade nicht ad hoc erinnern, weil ich das letzte Mal einen Hund weggeblockt habe, von der Emma irgendwie weggeblockt habe. Aber ich habe das durchaus auch gemacht. Also das ist etwas, was mir gar nicht so fern war. Wir haben das auch damals auch in der Hundeschule auf dem Hundeplatz da, keine Ahnung, wie oft ich mich da zwischen 20 rennenden Hunden wiedergefunden habe. Das sind alles Dinge, die ich mittlerweile so nicht mehr anleiten und machen würde, aber die halt damals so waren, vor mittlerweile, echt schon 10 Jahren fast. Nicht nur, aber über 11, 12 Jahre. Dann habe ich einige Jahre in der Hundeschule gearbeitet. Da gab es große Spielgruppen auch teilweise und da ging schon manchmal ganz schön zur Sache und da sind wir auch körperlich ziemlich reingegangen, haben einen Hund rausgeholt, der da entweder gerade einen Streit angefangen hat oder im Streit untergegangen ist. Wir haben da schon für Ruhe und Ordnung gesorgt, auf die nicht immer charmanteste Art und Weise. Also es ist, das ist mir sehr, sehr bekannt, dieser Umgang mit Hunden und habe ich schon gesagt, dass ich mich davon aber sehr wegentwickelt habe und mich eben jetzt aktuell gar nicht ad hoc daran erinnern kann, weil ich das letzte Mal den Hund körperlich weggeschickt und abgeblockt habe. Und der Hintergrund ist folgender. Zum einen, also es gibt, er ist vielschichtig. Zum einen ist mir damals schon sehr schnell aufgefallen, auch wenn ich einen Hund mal wegschicken und ablocken kann, tue ich mich wahnsinnig schwer, dass KundInnen anzuleiten, weil nicht jeder sich traut, einen fremden Hund abzublocken und wegzuschicken. Ist einfach so. Und ich finde auch nicht, dass man das üben und können muss als Hundehaltender. Also okay, wenn sich jemand damit wohlfühlt. Ich finde es nicht okay, fremde Hunde wegzuschicken und wegzublocken. Aber okay. ist dann halt so. Aber es ist völlig, völlig legitim und mehr als in Ordnung, wenn jemand sagt, das möchte ich nicht, ich weiß so gar nicht, wie der fremde Hund ist, ich kann ihn nicht einschätzen, ich will das nicht machen. Und ihr müsst das auch nicht machen. Ihr müsst euch auch nicht vor eurem Hund irgendwie als Anführer profilieren und aufspielen und als der große Meister oder die große Meisterin, die hier für Ruhe und Ordnung sorgen kann auf diese Art und Weise. Das ist nicht nötig. Dann kam noch dazu, dass viele Hunde, eigene Hunde, also jetzt meine jetzt nicht nur auf meinen eigenen Hund bezogen, sondern auf Hunden von anderen Teams, die ich angeleitet habe, dass die Hunde sehr schnell mit in den Angriff übergegangen sind, wenn ihre HalterInnen einen anderen Hund weggeschickt haben. Die haben also jetzt mal sehr vermenschlicht gesagt, begriffen, okay, hier ist jetzt gerade eine schwierige Situation, also im Angriff gemeinsam nach vorne. Ja, toll. Genau das wollen wir doch eigentlich überhaupt nicht unserem Hund mitteilen in solchen Momenten, sondern ganz im Gegenteil doch eigentlich deeskalieren und sagen, es ist alles fein hier, du kannst entspannt bleiben. Das heißt, das haben sich nicht alle Menschen wohlgefühlt, Hunde abzublocken und haben sich auch nicht alle geschickt angestellt, muss man auch mal sagen. Das zweite war, dass die Hunde teilweise dann eben das Gefühl hatten, sie müssen jetzt hier von hinten, die wurden dann so hinter den Mensch genommen, der Mensch vorne abgeblockt und dann hat der Hund von hinten so mitgemacht, ja. Ungünstig. Ja, wir wollen eigentlich, dass eine Hundebegegnung mit Ruhe verknüpft ist und nicht mit, wir ziehen gemeinsam in den Kampf. Das dritte ist, dass sich nicht alle Hunde wegblocken lassen. Und da könnte jetzt irgendwie ein findiger Hundetrainer, Hundetrainerin sagen, naja, dann macht man es nicht richtig und dann muss man das vielleicht deutlicher machen. Ja, okay, von mir aus. Aber ich finde, diese Argumentation stimmt nicht ganz, weil wie gesagt, es geht hier immer noch um HundehalterInnen, die angeleitet werden, sowas zu machen und das kann man nicht immer erwarten. Und ich habe selber auch schon Hunde vor mir gehabt, die, ich sage jetzt mal so, wenig Respekt jetzt vor meinem Körperblock hatten und halt was Untypisches gemacht haben, mich dann angesprungen haben oder keine Ahnung was, versucht haben, an mir vorbeizuspringen, um dann irgendwie hinter mich zu kommen, wo dann der Hund war und so. Also nicht alle Hunde lassen sich so easy abblocken. Und ich will gerne auch mal Leute sehen, die irgendwie beispielsweise einen ausgewachsenen Herdenschutzhund versuchen, irgendwie wegzublocken. Also viel Spaß. Das spätestens sollte der Punkt sein, wo man sich auch über alternativen Gedanken macht und mal umdenkt. Also Punkt Nummer 3, nicht alle Hunde lassen sich wegschicken. Und Punkt Nummer 4, der ist mir wahnsinnig wichtig. Die Atmosphäre, die man eigentlich erzeugt, ist die falsche. Ich möchte Begegnungen deeskalieren. Ich möchte, dass eine Hundebegegnung ruhig, entspannt abläuft, freudig vielleicht auch. Ja, mein Gott, das kann auch mal kurz unangenehm sein, weil die Hunde sich irgendwie nicht grün sind. Aber ich will da kein großes Aufhebens darum machen und ich will, wenn ich etwas hinzufüge zu dieser Begegnung, will ich etwas Deeskalierendes hinzufügen zu dieser Begegnung. Denn man kann als Mensch sehr wohl extrem gut mit beeinflussen, wie eine Begegnung abläuft und ob sie eskalieren wird oder nicht. Und bevor ich da halbgar einen Hund abblocke, meinem eigenen Hund zeige, dass es hier alles super schlimm ist, was hier passiert, finde ich es tausendmal angenehmer, die ganze Situation durch das eigene Verhalten, durch die eigene Körpersprache, durch die eigene Stimme, aber auch durch das Anleiten des eigenen Hundes, dass man die ganze Situation einfach deeskaliert und im Grunde den Hunden beibringt, ihr könnt kurz kontakten, ihr könnt euch kurz anschnuppern, ihr könnt aber wieder auseinandergehen, ihr könnt weitergehen, es ist hier nichts Aufregendes. Wir deeskalieren diese ganze Situation, wir machen daraus nicht mehr als es ist und dann gehen wir auch weiter. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Man kann übrigens nicht nur selbst die Situation durch das eigene Handeln deeskalieren, sondern man kann auch den eigenen Hund so anleiten, dass er Verhaltensweisen zeigt, die die Situation deeskalieren. Also man kann den eigenen Hund dazu anleiten, deeskalierendes Verhalten zu zeigen. Und das ist etwas, was den gegenüberliegenden Part einfach mit beeinflusst. Also das Verhalten deines Hundes beeinflusst wirklich auch maßgeblich, wie sich das Verhalten des anderen Hundes verändert oder daran anpasst. Und eben ich wiederhole das Wort zu oft, es deeskaliert dann auch den anderen Hund. Also wenn dein Hund deeskalierendes Verhalten zeigt, dann deeskaliert das die ganze Situation und auch das Verhalten des anderen Hundes. Und dann noch ein wichtiger Punkt, ich möchte gerne auch meinem Hund beibringen und allen Hunden beibringen, wie sie solche Situationen meistern können, dass sie es aushalten können, auch wenn der vielleicht gerade zu einem blöden Zeitpunkt kommt, der andere Hund, dass sie das durchaus mal schaffen, dass sie es auch schaffen, dann rauszugehen, wegzugehen, weiterzugehen, dass sie nicht einen Streit vom Zaun brechen müssen, dass sie nicht völlig übertrieben reagieren müssen, weder in eine ängstliche noch in eine aggressive Richtung, sondern dass es einfach das ist, was es ist, eine kurze Hundebegegnung mit einem fremden Hund und dann kann man auch wieder weitergehen. Also ich möchte gerne auch, ich möchte gar nicht meiner Hündin alle Begegnungen abnehmen. Ich will das nicht, das ist realitätsfern. Ich will durch den Alltag gehen können und möchte einen Hund haben, der so sozial kompetent ist, dass er mit Hundebegegnungen umgehen kann und die handeln kann. Und mit netten Begegnungen, genauso auch wie mit angespannten Begegnungen, genauso wie auch mit aufgeregten Begegnungen. Und das finde ich ist was total Wichtiges. Und das einfach schon mal, das sind die Gründe. Und dann kam von, ich glaube, nur noch am Ende einer Person, noch aber so ein bisschen so der Totschlageinwand. Der kommt immer aber in diesem Zusammenhang, wenn man darüber spricht und das erzählt und berichtet und Einblicke in die Richtung gibt. Das Totschlagargument in diesem Zusammenhang ist, ja, aber was ist, wenn ein Hund angegriffen, gebissen und getötet wird? Das wurde genauso geschrieben. Situationen gehen nicht immer easy aus. Du kannst eine Situation nicht deeskalieren, wenn ein Hund gebissen und getötet wird. Und da, das ist also die Art der Rhetorik und Gesprächsführung ist an der Stelle wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Man muss es immer auch reflektieren und hinterfragen. Menschen neigen dazu, in so Superlativen und einfach mit so Notsituationen zu argumentieren. Und das Wichtige ist aber, sich ganz klar nochmal zu vergegenwärtigen. Mein Alltag und auch euer Alltag besteht nicht durchgehend aus Angriffen, Notsituationen, Hunden, die beißen möchte, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Der Alltag sieht so nicht aus, Gott sei Dank, Klopf auf Holz. Unser Zusammenleben mit Hunden sieht so nicht aus. Es wird aber sehr, sehr, sehr gerne so aufgebauscht und so dargestellt. Wir können eine Begegnung ab dem ersten Moment, wo die Hunde sich wahrnehmen, durch unser eigenes Verhalten positiv beeinflussen und deeskalieren. Wir können ganz, ganz viel dazu tun, dass Situationen eben nicht in einen Streit ausarten und wenn ein Streit aufkommt, dann auch dann, dass er nicht wahnsinnig gefährlich wird und ein Hund verletzt wird. Wir können ganz, ganz viel dafür tun und das ist in der Regel meiner Erfahrung nach so vielen Jahren jetzt und da haben andere HundetrainerInnen vielleicht andere Erfahrungen, aber es ist meine Erfahrung, es funktioniert nachhaltiger und besser als diese ständige Weggeschicke und Weggeblocke. Das irgendwie eine wirklich unnötige Unruhe reinbringt. Ach, ein wichtiges Argument. Das muss ich jetzt noch kurz anführen. Tut mir leid, ich springe, aber ich muss es noch kurz sagen. Ich finde es auch massiv unfair, einen fremden Hund, der sich freundlich, die meisten Hunde nähern sich freundlich, ja, unbeholfen vielleicht, aber freundlich. Der Labi hat sich freundlich genähert, jetzt bei meinem Emma-Beispiel, Alltagsbeispiel. Ich finde es auch wahnsinnig unfair, einen fremden Hund körperlich wegzublocken, dem also eine richtig scheiß Erfahrung, der sammelt eine scheiß Erfahrung mit einem Menschen, erschrickt sich vielleicht noch total. Man weiß auch gar nicht, wie der überhaupt mit Menschen zurechtkommt, mit fremden Menschen. Und macht dem eine Ansage, völlig übertrieben dafür, dass er sich freundlich nähert. Und es kann sein, dass der Labi aufdringlich war. Es kann auch mal sein, dass die stürmisch sind, dass die wild sind, dass die angespannt sind, dass die mit aufgestelltem Nackenfell kommen, dass die knurren, dass die keine Ahnung was, ja. Das kann alles mal sein. Aber ich finde es trotzdem echt auch ein Unding zu sagen, ich bin hier der Herrscher über die Hundewiese und ich blocke hier jeden weg, der mir vor die Füße kommt, egal wie freundlich der irgendwie hier ankommt. Das ist, finde ich, total unfair. Das ist nicht, wie ich mich anderen Hunden gegenüber verhalten möchte. Also es ist auch noch ein Argument, das ich vergessen habe zu sagen. Also euer Hund, wenn der von anderen weggeblockt und abgeblockt wird, kann eine richtig scheiß Erfahrung machen. Hat sich freundlich genähert, wurde abgeblockt. Ja, was soll der denn daraus für eine Lernerfahrung sammeln? Sicherlich keine für ihn positive und nützliche für die nächsten Spaziergänge und für die nächsten Begegnungen. Genau. Also das wollte ich auch noch sagen. Aber springen wir nochmal zu diesem Todbeiß-Thema und Totschlagargument. Bitte, bitte verwechselt nicht dass eine Hundebegegnung nicht gleich ein Angriff bedeutet und nicht gleich Angriff ist. Dazwischen darf man durchaus unterscheiden, weil in der Regel haben wir Hundebegegnungen und die können wir maßgeblich positiv beeinflussen. Punkt. Und nicht jede Hundebegegnung ist gleich ein Angriff. Und diese Sorge muss man sich auch nicht die ganze Zeit machen. Es wäre schlimm, 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 wenn wir den ganzen Tag durch die Welt gehen würden und Angst haben müssten in jeder Hundebegegnung, dass unser Hund gleich attackiert wird. Das ist nicht die Realität. Es sind erstmal nur Hundebegegnungen. Und die sind unspektakulär. Es sind Hundebegegnungen. Und dann wurde aber halt mir geschrieben, naja, aber ich würde damit etwas Wichtiges vergessen, nämlich dass es auch mal gefährlich werden kann und das muss man mitdenken und so weiter und so fort. Und ich muss ganz klar sagen, nein, ich muss das in Hundebegegnungen, die ich anleite, nicht pauschal mitdenken, weil ein Angriff etwas ganz, ganz anderes ist als erstmal nur eine normale Hundebegegnung. So, zum einen, die wir, wie gesagt, beeinflussen können, wie die weitergeht. Dann gibt es, ja natürlich, ja, es gibt Angriffe. Meine eigene Hündin wurde vor 3 Jahren gebissen. Es gibt Angriffe, ja. Das sind Hunde, die aber oftmals dann, ohne davor zu kommunizieren, auf einen Hund treffen, teilweise sofort zupacken. Das sind Hunde, die haben ein massives Problem, kann man jetzt nicht anders sagen, eine massive Störung teilweise auch und beißen teilweise ohne Vorwarnung zu. Das sind aber dann auch nicht die Hunde, die sich erstmal annähern und die erstmal kommunizieren und dann dies und dann das und dann jenes, sondern das sind Situationen, die teilweise völlig unvorhersehbar kommen, die kann man nicht beeinflussen, da kann man auch einen Hund oftmals gar nicht mehr wegblocken. Also die Beißvorfälle, die ich mitbekommen habe, also weil sie mir erzählt wurden, oder weil ich selbst dabei war, die kamen teilweise so aus dem Nichts. Also ein Hund, der einfach um eine Ecke geschossen kam und dann, die Ecke war irgendwie 1 Meter entfernt und er ist sofort auf den Hund zu. Der Mensch stand gar nicht dazwischen und hätte gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu reagieren. Es gibt Situationen, die können wir nicht beeinflussen und nicht kontrollieren. Und das ist für uns Menschen wahnsinnig schwer zu akzeptieren, dass wir nicht die ganze Welt kontrollieren können und dass wir nicht zu 100% kontrollieren können, ob unserem eigenen Hund jemals etwas Schlechtes widerfährt. Es ist aber leider so, wir können nicht alles kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, ob unser Hund erkrankt. Wir können nicht kontrollieren, ob unser Hund in einem Zusammenspiel von 1000 blöden Eventualitäten, die nie zutreffen, aber dann einmal zutreffen, in einen Unfall verwickelt ist. Wir können auch nicht zu 100% ausschließen, dass hinter der nächsten Hausecke aus der Haustüre raus ein Hund rausstürmt und sofort einfach zupackt. Wir können nicht alles kontrollieren. Aber wir dürfen uns nicht in die Situation begeben, dass wir hinter jeder Begegnung sofort eine riesengroße potenzielle Gefahr sehen, weil es auch wahnsinnig emotional anstrengend ist. Man darf da anderer Meinung sein. Niemand muss meine Meinung da übernehmen. Aber das ist meine Meinung. Und als die Emma zum Beispiel gebissen wurde, das kam aus dem absoluten Nichts. Die Hunde haben davor nicht kommuniziert. Die Emma stand 20 Zentimeter von mir entfernt. Die war direkt bei mir. Ja, und trotzdem konnte ich es durch nichts, hätte ich es in diesem Moment verhindern können. Und warum, das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, warum kam das aus dem Nichts? Weil der andere Hund, ich weiß es, weil er aus der Nachbarschaft ist, oder war, so aggressiv erzogen wurde, dass dem alle Vorboten in seiner Kommunikation aberzogen wurden. Dem blieb nichts anderes mehr übrig in dem Moment als Schalter umgeklappt und sofort reingebissen. Der hat nicht mehr kommuniziert, wegen all diesen Scheiß-Trainingsmethoden, die über Strafe, Hemmen, Verhalten unterbrechen, durchsetzen, Strenge, blabliblub funktionieren. Der hat nicht mehr kommuniziert. Und das ist die große Problematik. Und da hätte ich 5-mal mich auf die Hinterbeine stellen können und hätte den Hund davor nicht wegblocken können, weil es gab dieses davor nicht, es gab diese Sekunde nicht. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen, wir können nicht alles kontrollieren. So, was ist nun, wenn der eigene Hund wirklich mal angegriffen wird? Wirklich mal angegriffen wird? Müssen wir vielleicht einmal aussprechen? Ich darf laut meiner Ausbildung, laut meiner Paragraph 11 Tierschutzgesetzprüfung, die ich staatlich abgelegt habe, keinem Hundehalter die Info geben, greif rein, wenn dein Hund attackiert und gebissen wird. Ich dürfte das noch nicht mal. Ich dürfte dazu keine Anleitung geben, weil es geht darum, dass der Mensch sich selbst schützt und der Mensch kann natürlich auch gebissen werden, wenn er reingreift. Das heißt, laut dieser Prüfung müsste ich sagen, haltet euch zurück, wenn euer Hund angegriffen wird, weil ihr Gefahr lauft, selber angegriffen zu werden. Das ist, was ich sozusagen aus beruflicher Sicht, aus beruflicher Natur sagen müsste. Privat würde ich immer anders reagieren. Na, ich würde immer versuchen, meine Hündin da rauszuholen. Immer. Und ich kann auch jeden verstehen, der in eine Gemengelage reingreifen, reinlaufen, reinbrüllen, rein was weiß ich was würde, um seinen Hund da rauszuholen, um etwas zu stoppen und zu bremsen. Aber ich dürfte es noch nicht mal anleiten. Ich dürfte dazu gar keine Info in diese Richtung geben. Ist tatsächlich so. Deswegen mache ich es auch nicht. Deswegen mache ich es auch nicht an der Stelle. Aber sag doch mal ganz klar, ich bin überhaupt kein Fan davon, durch die Gegend zu laufen, das Gefühl zu haben, hinter jedem Hund lauert eine Riesengefahr und ich muss hier Blocken wegschicken und mich da irgendwie aufspielen und profilieren. Das ist nicht, wie ich es durchs Leben gehen möchte. Wenn man das machen möchte, dann soll man das tun. Ich mach's auf gar keinen Fall. Ich habe einen anderen Umgang gefunden. Ich deeskaliere Situationen und fühle mich damit wahnsinnig wohl. Und es funktioniert wirklich super gut, ohne dass ich, das muss ich dazu sagen, die ganze Welt kontrollieren kann. Und ich kann auch nicht kontrollieren, ob meiner Hündin was passiert oder nicht. Das kann ich nur in Teilen, weil die Welt halt leider so ist. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Genau. Klingt irgendwie wie so ein Downer-Thema und jetzt irgendwie auch so ein Downer am Ende, keine Ahnung, aber ich glaube, ich muss es jetzt so stehen lassen. Ich kann noch einen Hinweis geben, wir sind ja in unserem Hundebegegnungs-November-Monat. Diese Woche ist schon unser Online-Workshop Hundebegegnungen richtig trainieren. Und nächste Woche, also am 21. November ist es, glaube ich, ist unsere Masterclass Körpersprache in Hundebegegnungen. Das ist super spannend für alle, die auch diese Folge jetzt spannend fanden. Ich spreche darüber, wie ihr die Körpersprache von anderen Hunden deuten könnt in Begegnungssituationen. In welche Absicht kommt der Hund? Wann sollte man hellhörig werden? Wie kann man dann aber auch reagieren und die Körpersprache des eigenen Hundes positiv beeinflussen? Wie kann man es schaffen, dass der eigene Hund deeskalierend kommuniziert? Wir gucken uns ganz viele Videos und Bilder an. Wir machen Videoanalysen gemeinsam. Es wird super toll. Ich verlinke dir alle Infos in den Shownotes, falls du noch Lust hast, mit dabei zu sein und dich anzumelden. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Und hoffe, du konntest aus der Folge was rausziehen. Feedback wie immer gerne an hello@fiffiundstrubi.de und dann bis zum nächsten Mal.